durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Im ersten Kapitel des Kolosserbriefes erfahren wir, was das Besondere der Person Jesu Christi ist. Paulus zählt hier insgesamt 9 Merkmale auf. 8 davon haben wir uns bereits in der letzten Sendung näher angesehen. Gleich ist also die Nummer 9 an der Reihe. Wir wollen dabei aber nicht einfach nur sozusagen bewundernd vor Jesus stehen bleiben, sondern auch danach fragen, welche Auswirkungen diese Besonderheit des Sohnes Gottes auf diejenigen hat, die an ihn glauben. 9 Merkmale zählt der Apostel Paulus im Kolosserbrief auf, die die Person Jesu Christi zu etwas Besonderem machen. Ja, diese Merkmale lassen ihn geradezu als andersartig erscheinen. Er ist jeder anderen Person, die jemals gelebt hat, überlegen. Die ersten 8 Merkmale werden im Kolosserbrief Kapitel 1 in den Versen 15 bis 18 aufgezählt. Jetzt erreichen wir Vers 19 und damit das letzte Merkmal. Paulus schreibt, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, also in Christus, alle Fülle wohnen sollte. Das griechische Wort für Fülle lautet Pleroma. Das ist eines der wichtigsten Wörter in diesem Brief. Anders als im Brief an die Philipper, dort war der wichtigste Begriff die Kenosis. Das heißt, es wurde dort betont, dass Christus sich selbst erniedrigte und ein Diener wurde. Er entledigte sich der Herrlichkeit, die er in Gemeinschaft mit dem Vater gehabt hatte. Aber er legte nichts von seiner Gottheit ab. Er war Gott, als er auf diese Erde kam. Die Pleroma, die volle Fülle Gottes, wohnte in ihm. Als er hier unten auf der Erde gelebt hat, war die Pleroma in Jesus heimisch. Er war zu 100% Gott. Nicht zu 99%, sondern zu 100%. Das kleine Baby, das vor mehr als 2000 Jahren auf dem Schoß der Maria lag, schien so hilflos, aber ein Wort von ihm hätte genügt, um dieses Universum um seine Existenz zu bringen. Er ist wahrhaftig Mensch, zugleich ist er wahrhaftig Gott. Das besagt, wer er ist. Wir können diese Verse auch noch aus einer anderen Perspektive betrachten. Ich möchte dies für Sie einmal tun, um unser Verständnis dieses Teils der Bibel abzurunden. Demnach wären hier 4 Aspekte angesprochen. Erstens, Christi Beziehung zum Vater, Vers 15. Zweitens, Christi Beziehung zur Schöpfung, Verse 16 und 17. Drittens, Christi Beziehung zur Gemeinde oder Kirche, Verse 18 und 19. Und viertens, Christi Beziehung zum Kreuz, Vers 20. Auf den 4. Punkt und damit auf Vers 20 werden wir nun zu sprechen kommen. Es werden uns Dinge anschaulich gemacht, die Christus für uns getan hat. Anders ausgedrückt, es geht um das objektive Werk Christi für uns Sünder. In Vers 20 müssen wir sinngemäß ergänzen aus Vers 19, denn es hat Gott wohlgefallen, dass, und nun die Fortsetzung, dass er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz bedeutet, Frieden wurde dadurch zwischen Gott und dem Sünder gemacht, indem er bereit war, die Strafe für ihre und meine Sünde am Kreuz zu bezahlen. Gott nähert sich heute dem Menschen nicht, um ihm zu sagen, »Schau mal, Bursche, ich bin ganz gegen dich, denn du hast gegen mich rebelliert, du bist ein Sünder und ich bin gezwungen, dich dafür zu bestrafen.« Nein, Gott sagt etwas ganz anderes zu einem verlorenen Sünder heute. Er sagt zu ihnen und mir, ich habe schon die Strafe auf mich genommen. Ich habe bereits die Strafe für alle Sünden bezahlt. Ich möchte dich wissen lassen, dass du zu mir kommen kannst. Frieden ist bereits in Christus Jesus gemacht worden. Und wenn du nur willst, kehr um zu mir und komm. Genau das meinte Paulus auch, als er im Römerbrief schrieb, Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist Frieden gemacht worden durch sein Blut am Kreuz. Paulus lässt die Vergebung der Sünden geradewegs einhergehen mit dem Blut vom Kreuz Christi. Gott kann vergeben, weil die Strafe bereits bezahlt wurde. Jesus bezahlte diese Strafe durch sein Blut, seinen Tod am Kreuz. Deswegen kann ein gerechter Gott ihnen vergeben. Gott ist nicht wie ein unangenehmer Nachbar, der hinter der Ecke lauert, um sich auf den Sünder zu stürzen und sein Verhalten zu bemängeln. Gott hat seine Arme ausgestreckt und sagt, komm, und ich werde dir Erlösung und Ruhe geben. Und als Resultat stellt Paulus fest, dass Gott durch ihn, durch Jesus Christus, alles mit sich versöhnte. Versöhnung ist ein auf den Menschen gerichteter Vorgang, während Erlösung das Geschehen Gott gegenüber beschreibt. Gott sagt zu allen Menschen heute, ich bin versöhnt mit euch. Und jetzt wollt ihr auch mit mir versöhnt werden? Das ist die Entscheidung, die der Mensch treffen muss. Paulus erklärt das sehr deutlich in seinem zweiten Brief an die Korinther. Dort schreibt er, aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Sehr viele Menschen haben die Vorstellung, dass ein Mensch etwas tun müsse, um Gott auf seine Seite zu bringen. Da kann ich nur sagen, andersherum wird ein Schuh daraus. Gott versucht, sie zu gewinnen. Gott ist versöhnt. Er bittet die Menschen, sich mit ihm zu versöhnen. Er hat alles mit sich versöhnt, heißt es in Vers 20 unseres Bibeltextes. Einige Leute nehmen diese Aussage und kommen auf den dummen Gedanken, dass einfach jeder gerettet werden wird. Um die Sache richtig zu verstehen, müssen wir ein wenig Aufmerksamkeit in die Grammatik investieren, die hier vorliegt. Was meint dieses alles? Er hat alles mit sich versöhnt. Wir müssen sehen, dass es sich auf alle beschränkt, die in Einklang mit Gott gebracht werden sollen, auf solche, die zur Versöhnung berufen sind. Vielleicht wird es uns helfen, wenn wir im Philipperbrief nachschlagen, in Kapitel 3, Vers 8, wo Paulus sagt, ja, ich erachte noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Was meint das Wort alles hier? Hat Paulus alles in der ganzen Welt damit eingeschlossen? Nein, er bezieht sich auf alle Dinge, die Paulus als Schaden betrachtete. In den vorherigen Versen hatte Paulus gerade alle religiösen Pluspunkte aufgezählt, die er in seinem Leben für sich verbuchen konnte. Es sind all diese Dinge, die Paulus nun für einen Verlust hält. Paulus konnte nicht etwas verlieren, was er vorher nicht hatte. Und jetzt wieder zurück zum Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 20. Was bedeutet hier die Aussage, es sei auf Erden oder im Himmel? Sie werden feststellen, dass Paulus den Begriff alles hier im Hinblick auf die Versöhnung begrenzt. Denn er erwähnt nicht die, die unter der Erde sind. Im Epheserbrief heißt es von Jesus Christus, alles hat Gott unter seine Füße, unter die Füße Christi getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Was meint dieses alles, das unter seine Füße getan wird? Nun, im Philipperbrief schreibt Paulus, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Beachten Sie, dass es hier, wenn von allen die Rede ist, um die Erkenntnis der Herrschaft Jesu Christi geht. Alle im Himmel und auf Erden, aber auch die unter der Erde sollen sie erkennen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie alle mit Gott versöhnt werden. Ob auch die, die unter der Erde sind, mit Gott versöhnt werden, darüber macht Paulus keine Aussage. Ich kann Sie nur bitten, nicht auf den Bluff hereinzufallen. auf den Sirenengesang mancher Prediger, die vorgeben, dass alles gut werden wird. Glauben Sie nicht an einen Gott, auf den Sie sich stützen können, weil er ganz einfach gutmütig und liebenswürdig wäre, wie ein älterer Herr, der Ihnen freundlich zunickt. Unser Bibelvers im Kolosserbrief spricht von Personen oder Dingen im Himmel und auf der Erde, die mit Gott versöhnt sind, aber nicht von dem, was unter der Erde liegt. Die unter der Erde haben sich ihm zu beugen, aber sie sind nicht unbedingt mit ihm versöhnt. Hier und jetzt ist der Ort, und hier und jetzt ist das eine Leben, in dem wir es nötig haben, uns mit Gott zu versöhnen. Die Angabe im Himmel weist darauf hin, nicht nur wir müssen für den Himmel bereit sein, sondern der Himmel selbst muss vorbereitet werden, um uns zu empfangen. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Durch die Menschwerdung kam Gott nach unten zu den Menschen, und durch das Blut Jesu wurde der Mensch zu Gott emporgehoben. Dieses Blut reinigt auch im Himmel nach Hebräer 9, Verse 23 und 24, wo es heißt, so also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Mit anderen Worten, der Himmel muss auch mit Gott in Einklang gebracht werden. Und nun weiter mit dem, was Paulus im ersten Kapitel an die Kolosser schreibt, in Vers 21 und am Anfang von Vers 22. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt. Anders ausgedrückt, Gott hat nicht darauf gewartet, bis wir ihm versprochen haben, uns unsere Gesichter zu schrubben, Sonntagskleidung anzuziehen und in die Sonntagsschule zu gehen, bevor er bereit war, das Werk der Versöhnung zu tun. Sondern es geschah, während Sie und ich gegen ihn rebellierten, während wir böse Werke taten. Da hat er uns mit sich versöhnt. Kein Mensch kann sagen, ich bin verloren, weil Gott nicht hinreichend Vorsorge für mich getroffen hat. Ein Mensch ist meiner Meinung nach verloren, weil er verloren sein will, weil er in der Rebellion gegen Gott verharrt. Die Aussage, die ihr einst fremd und feindselig gesinnt wart, erinnert uns daran, dass es sowohl eine geistige Entfremdung von Gott gibt, als auch eine moralische Entfremdung. Sehr viele Leute denken, dass Menschen verloren sind, weil sie eine schreckliche Sünde begangen haben. Der Grund, warum Menschen verloren sind, ist jedoch, dass ihr Geist von Gott entfremdet ist. Ich denke, dass das die heftige Feindseligkeit gegenüber Gott auf Seiten der sogenannten Intellektuellen unserer Zeit erklärt. Es gibt so etwas wie offenen Hass und Feindseligkeit gegenüber Gott. Vor einiger Zeit war ich als Pastor für die Beerdigung einer ziemlich bekannten Persönlichkeit aus dem Filmgeschäft zuständig. Jede Menge Prominenz war zugegen. Und ich muss sagen, dass ich regelrecht bestürzt war, als mir bei einer kurzen Predigt sehr viel Feindseligkeit aus den Gesichtern der Trauergäste entgegenschlug. Ich versuchte nämlich, Jesus Christus vorzustellen und darzulegen, wie wunderbar er ist und wie er die Menschen retten will. Doch davon wollten die meisten Leute nichts hören. Ich merkte, es gibt eine Entfremdung im Geist und im Herzen der Menschen. Paulus fährt in Kolosser 1, Vers 22 so fort. Auch euch hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Die Formulierung durch den Tod seines sterblichen Leibes ist an dieser Stelle eine ausdrückliche Bestätigung dafür, dass Christus gelitten hat. Nicht nur dem äußeren Anschein nach, sondern er hat wirklich körperlich gelitten. Damit kontert Paulus direkt eine der Irrlehren der Gnosis zu seiner Zeit. Dann heißt es weiter, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Untadelig bedeutet hier ohne Fehl. Das war die Anforderung an ein Opfertier im Alten Testament. Sie und ich, wir können vor Gott nicht Perfektion bieten, denn wir sind nicht ohne Fehl. Und Gott kann nichts akzeptieren, wenn es an Perfektion mangelt. Das ist auch der Grund dafür, warum wir nicht aufgrund unserer Werke oder aufgrund unseres Wesens gerettet werden. Denn wir können einfach nicht die Anforderungen eines gerechten Gottes erfüllen. Aber er ist in der Lage, uns untadelig zu präsentieren. Warum? Weil Jesus unseren Platz einnahm. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Die Formulierung in unserem Bibeltext »makellos vor sein Angesicht stellen« bedeutet, jeder Anklage enthoben zu sein oder gar nicht mehr belangbar zu sein. Gott ist der eine, der uns rechtfertigt. Und wenn Gott uns für gerecht erklärt, wer kann da noch irgendeine Art von Anklage gegen uns vorbringen? Er ist derjenige, der uns von aller Schuld erlöst hat. Paulus fährt fort in Vers 23. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Dies ist nicht etwa ein Bedingungssatz, der auf die Zukunft hindeutet. Dieses »wenn ihr nur bleibt im Glauben«, das Paulus hier verwendet, ist das »wenn« der Argumentation. Es bedeutet nicht, dass etwas geschehen wird, wenn etwas Bestimmtes wahr ist, sondern es bedeutet vielmehr, dass etwas gewesen sein muss, wenn etwas anderes wahr sein soll. Wir würden heute sagen, weil ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Der Punkt, den Paulus meint, ist, dass wir versöhnt worden sind, und das ist eine vollendete Tatsache. Also, wenn Sie ein Kind Gottes sind, heute, dann werden Sie im Glauben gegründet und fest weitermachen. Sie werden nicht weggezogen von der Hoffnung des Evangeliums, das Sie gehört haben. Am Schluss von Vers 23 schreibt Paulus, »Sein Diener bin ich, Paulus, geworden.« Paulus liebte es, zurückzublicken und auf seinem ehrenvollen Vorrecht zu beharren, ein Diener Jesu Christi zu sein. Ich denke, das ist die größte Ehre, die irgendeiner Person nur passieren kann. Und deshalb kann auch ich jeden Tag aufs Neue Gott danken für das Privileg, das er mir anvertraut hat, nämlich sein Wort zu verkündigen und es anderen zu erklären. Für mich gibt es nichts Vergleichbares. Wie ich schon vorhin gesagt habe, der Apostel Paulus liebte es, zurückzublicken und auf seinem ehrenvollen Vorrecht zu beharren, ein Diener Jesu Christi zu sein. Und genau darum geht es in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Denn als nächstes beschreibt Paulus im Kolosserbrief seinen Dienst als Apostel unter den Heiden. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.